Die erste Clubabfüllung, die wir für den Eifer Spirits Whisky Club nach Deutschland holten, war ein Bruichladdich Rieksalt 2009er Jahrgang. Das hatte zwei Gründe. Zum einen produziert Bruichladdich wirklich guten Whisky. Und zum anderen hat die Destillerie viele exotische Fässer in ihren Lagerhäusern. Zum Beispiel solche, in denen zuvor französischer Rieksalt-Wein reifte. Da es sowas nicht als Standardabfüllung im Handel gibt, haben wir zugegriffen und das Fass letztes Jahr abfüllen lassen. In dieser Episode möchte ich dir daher zeigen, wie Bruichladdich Whiskys herstellt. Also so herstellt, dass er mit zahlreichen Fasstypen super funktioniert. Und warum die Destillerie so viele Fans hat. Denn unsere Clubabfüllung war in wenigen Tagen ausverkauft. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Möchtest du ebenfalls Zugang zu den kommenden Clubabfüllungen haben und mehr über Bruichladdich und andere Islay-Destillerien wie Lagavulin, Lafroy oder Kilhoman erfahren, dann hast du aktuell die Gelegenheit dazu. Denn ich lade dich hiermit herzlich zu Inside Islay ein. Also unser Online-Kurs ist aktuell für eine Woche online. Das heißt, vom 2. bis zum 9. Oktober nehmen wir in Inside Islay neue Teilnehmer auf. Dort bekommst du dann in 11 Lektionen intensives Wissen über die Destillerien von Islay. Wir haben uns hierfür mit einigen Master-Distillern von Islay unterhalten und aktuelle wissenschaftliche Studien analysiert. In der letzten Episode hatte ich mich zum Beispiel mit Timo Gleichner unterhalten, der heute zusammen mit seiner Frau unter anderem mit dem Wissen durch Inside Islay einen Whiskyladen führt und gut besuchte Tastings anbietet. Nach Abschluss von Inside Islay erhältst du ein Zertifikat und bekommst Zugang zu den kommenden Clubabfüllungen des Eifer Spirits Whisky Clubs. Wichtig ist dabei, dass du dich nur vom 2. bis 9. Oktober anmelden kannst. Danach ist der Zugang wieder geschlossen. Sobald du aber eingeschrieben bist, dann hast du lebenslang Zugang. Also du kannst den Kurs dann beginnen und abschließen, wann immer du möchtest. Teilnehmen kannst du unter www.insideeiler.de. Und falls du jetzt gerade nichts zu schreiben hast, habe ich dir den Link dahin auch nochmal in die Shownotes dieser Episode getan. Und einer dieser Destillerien, die wir bei Inside Islay bis ins Detail anschauen, das ist Bruichladdich. Bruichladdich entstand 1881. Ja, und damit zu einer Zeit, die für die Genusswelt schrecklich war. Denn Winzer haben aus den USA Parasiten nach Europa eingeschleppt, die verheerende Konsequenzen für die hiesigen Weinplantagen hatten. Die Phylloxera reblaus hat damals rund 2/3 aller Plantagen vernichtet. Also nicht mehr nutzbar. Kein Wein, kein Schaumwein, kein Brandy. Und das war verheerend für die Weinwirtschaft in Europa. Aber so richtig hart getroffen hat es vor allem Frankreich. Die haben dann 1881, also dem Jahr, in dem Bruichladdich entstand, in Bordeaux den International Phylloxera Congress abgehalten. Das war damals zum Höhepunkt der Reblauskrise. Irgendwie musste man der ganzen Geschichte ja durch eine gemeinsame Kraftanstrengung irgendwie Herr werden. Und Frankreich war hier wirklich unter Druck. Denn 1875 hatten sie noch 84,5 Millionen Hektoliter Wein hergestellt. 1889, also nur 14 Jahrgänge später, nur noch 23,4 Millionen. Also von 84 auf 23 eingebrochen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war für viele Winzer, das war für einen Großteil der Weinindustrie existenzbedrohend. Aber diese Situation, also diese Krise der Wein- und Weinbrandindustrie, war auch ein Segen für die schottische Whiskyindustrie. Die Phylloxera reblaus war, ja, ich nenne es quasi mal so die Geburtshelferin einer Erfolgsgeschichte, also der von Scotch Whisky. Es ist daher schon irgendwie sinnbildlich für den Höhepunkt der Krise im Jahr 1881, dass zu dem Zeitpunkt, in dem in Bordeaux gerade der Krisengipfel stattfindet, auf Islay zwei neue Destillerien entstehen. Bruichladdich und Bonnehaven. Gut, wobei das Bruichladdich genau zu jenem Zeitpunkt gegründet wurde, war kein Zufall. Das war kein historisches Start-up, das sich auf einer hybriden Insel einen Traum verwirklichen wollte. Bruichladdich entstand durch die Idee einer Brennerfamilie aus Glasgow, den Harveys. Also Leute, die den Markt kannten. Also die wussten, wie man Whisky herstellt. Und die, vermutlich, das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir, erkannten, welche Konsequenzen die ganze Geschichte drüben in Frankreich für schottischen Whisky haben kann. Denn die Harveys waren, wie viele zu jener Zeit, vor allem im Blended Whisky Geschäft tätig. Also sie betrieben Destillieranlagen für Grain Whiskys als auch für Malt Whiskys. Also sie konnten also beide Zutaten für eine Blended Whisky liefern und kannten den Markt daher gut. Und der verlangte, nach Meinung der Harveys, nach einem neuen, kräftigen Malt Whisky, der den Anteil an Grain überdecken kann. Also der quasi genug aromatische Power hatte. Und dafür war Bruichladdy vorgesehen. Also noch weit weg von dem Terroir High-End Single Malt, den du heute im Laden findest. Es war einfach ein Geschmacksstoff für Blended Whiskys und war als solcher konzipiert. Das Witzige daran ist, das wissen aber nur wenige, die Bruichladdy Distillery hätte ursprünglich da gebaut werden sollen, wo heute die Kilhoman Distillery steht. Aber die Harveys haben sich dagegen entschieden. Man war einfach der Meinung, an der Küste bei Kilhoman ist das Be- und Entladen der Fässer von Schiffen einfach zu riskant. Also 2005 wäre das dann kein Problem mehr gewesen, denn da entstand dann die Kilhoman Distillery da, wo sie heute eben steht. Man muss aber auch dazu sagen, dass Bruichladdy nicht als gewaltig großes Projekt geplant war. Also zumindest nicht so groß wie damals Bodenhaven. Die Destillerie steht ja ebenfalls auf Eiler und nicht weit weg von Bruichladdy. Bei Bodenhaven hat man aber schon Mitte der 1880er zweimal so viel Malt Whisky produziert wie bei Bruichladdy. Aber muss man auch sagen, die Bruichladdy Distillery war modern. Damals quasi State of the Art. Was genau ich damit jetzt meine, siehst du, wenn du dir dessen Bausubstanz ansiehst. Denn die Gebäude der Destillerie ließen die Harveys damals aus einer völlig neuartigen Substanz herstellen. Beton. Der damalige Auftragnehmer aus Glasgow, der für Bruichladdy angeheuert wurde, hat damals nämlich noch das Patent auf dieses Baumaterial. Was auch besonders war bei der Architektur von Bruichladdy, war die Ausrichtung der Gebäude. Also alle Gebäude waren separat und umkreisen einen zentralen Innenhof. Das hatte zwei Vorteile. Zum einen reduzierte es die Gefahr eines Großbrandes, weil ich meine, jedes Lagerhaus voll mit Whisky ist ein ziemliches Risiko für die umliegenden Gebäude. Ich meine, wenn das Ding hochgeht, dann aber richtig. Zum anderen konnte man den Innenhof nutzen für Feste, Theaterspiele und Musik. Quasi der Vorläufer heutiger Tourismuszentren der Destillerie. Aber wie es damals in der schottischen Whiskyindustrie leider üblich war, hielt der Optimismus bei Bruichladdy nicht lange. Ich meine, im Gegenteil, die nächsten 100 Jahre sollten für Bruichladdy wirklich kein Zuckerschlecken werden. Die wurden von Eigentümer zu Eigentümer weitergereicht. Also quasi wie ein Haustier, das keiner haben möchte. Bruichladdy hatte mehr Eigentümer als jede andere Eiler-Destillerie. Also es kam mal der Eigentümer, dann mal der, dann wurde die Destillerie gleich ganz dicht gemacht. Dann kam sie mit anderen Brennereien in ein gemeinsames Portfolio, darunter Deanston, Tully Bardin, sogar die Jura-Destillerie im Jahr 1985. Als dann der amerikanische Konzern Jim Beam Brands das gesamte Portfolio Anfang der 1990er kaufte, wurde Bruichladdy geschlossen. Das war zwar jetzt nicht die erste Schließung, aber die mit den schlechtesten Prognosen. Denn Jim Beam Brands hatte, wie gesagt, auch Jura jetzt im Portfolio. Und bei zwei Destillerien, jeweils von einer schottischen Insel, da dachte man sich in der Chefetage, ja, kann man ja auf eine auch verzichten. Machen sich ja quasi nur gegenseitig Konkurrenz im eigenen Haus. Man entschied sich für die Destillerie, die auf der eigenen Insel keine weiteren hatten. Jura. Folge, Bruichladdy musste gehen. Zwischen 1994 und 2001 hat Bruichladdy daher nur 6 Wochen lang Whisky produziert. Und das war im Jahr 1998. Aber auch nur, weil Jim Beam Brands kurz das Distillery-Team von Jura rübergeschickt hat. Interessant ist, dass der Whisky, der in dieser Zeit destilliert wurde, nicht diesen klassischen, kaum getorften Charakter eines heutigen Bruichladdy hatte. Das war eher ein Schwergewicht mit 38 ppm und damit eher mit dem heutigen Port Charlotte vergleichbar. Und die kamen dann alle in ziemlich gute Fässer, darunter einige Sherry Butts. Und dann begann die beste Zeit für Bruichladdy. Dann begann im Januar 2000 die Ära, von der wir Whisky-Fans noch heute Teil sind. Und alles basierte auf drei Personen. Da war zum Beispiel Marc Renier. Denn zusammen mit zwei seiner Kollegen kaufte er die Rechte an Marke, Destillerie und den gesamten Fassbestand von Bruichladdich von Jim Beam Brands ab. Dann war da Jim McEwan. Er war und ist eine Koryphäe der schottischen Whisky-Industrie. Also der war damals der kreative Kopf bei Beaumont und verantwortlich für deren Single Malt Whiskys, kündigte aber dort, um sich dem Wiederaufbau von Bruichladdich zu widmen. Und dann war da schließlich noch Duncan McGillivray. Duncan war ein Whisky-Urgestein, der mehr Bruichladdich in sich trug als jeder andere. Ich meine, er arbeitete ja schon das erste Mal 1974 für die Destillerie. Und er kannte einfach jeden Tropfen und jede Schraube. Dieses Trio aber ebnete damals den Weg für genialen Single Malt. Für mehrere sogar, denn unter den dreien entstand nicht nur der heutige Bruichladdich-Stil. Sie führten auch die Whisky-Marken Port Charlotte und Octomore ein. So gut der Whisky aber auch war, die Zahlen waren es nicht. Also irgendwie gelang es der Destillerie nicht, kommerziell erfolgreich zu sein. Seltsamerweise änderte daran auch nichts ihr Gin The Botanist, den sie im Jahr 2010 auf den Markt brachten. Ich muss sagen, der Gin ist an Qualität kaum zu überbieten. Ich weiß noch, wie ich eine der ersten Flaschen 2010 in Händen hielt und verkostete. Ich hatte damals Alpha Spirits gerade gegründet und der Botanist von Bruichladdich war einer der ersten Gins, die ich für einen Tasting-Artikel verkostete. Und der Botanist ist nach wie vor eines der meistverkauften Produkte der Destillerie, auch heute noch. Und damals traf es zudem noch voll den Zeitgeist, nämlich den Beginn des heutigen Gin-Trends. Aber es reichte nicht. Es lief erst besser, als der französische Konzern Rémy Cointreau Bruichladdich 2012 unter seine Fittiche nahm. Man muss sagen, das kam nicht bei allen Fans gut an. Aber der heutige Markenbotschafter von Bruichladdich, Ewald Strummer, fasst es mal so zusammen.
Ich war ja zu dem Zeitpunkt, war ich selber ja noch Barkeeper und hatte aber schon eine sehr, sehr enge Verbindung zu Bruichladdich. Ich habe immer auf dem Isla Festival die Cocktailbar gemacht und alles. Und ich war geschockt. Also ich hatte zwar einen Anruf vorher aus Isla bekommen und mir wurde gesagt, dass man verkauft hat. Und dann habe ich halt diesen öffentlichen Brief von Mark Rainier gesehen und gelesen und dann die Diskussion auch verfolgt. Und ich selber hatte Angst, dass halt, wir kennen es ja, wenn eine kleine Destille, die vor allem auch relativ verrückte Sachen macht, von einem Konzern aufgekauft wird, ist das relativ schnell das Ende dieser tollen Geschichte. Und Bruichladdich hat zum Glück gut verhandelt bei den Übernahmen, aber Rémy Cointreau hat Bruichladdich nicht gekauft als Cash-Cow. Das würde auch nicht funktionieren, dafür sind wir zu klein und das Equipment zu alt und zu viele Angestellte, sondern sie haben es wegen der Philosophie und dem Grundgedanken gekauft.
Heute ist auch Jim McEwan mittlerweile in Rente gegangen, aber der Laden läuft und zwar gut. Die Whisky-Produktion bei Bruichladdich haben jetzt seine, ja, ich nenne es jetzt mal, damaligen Schüler Adam Hannett und Alan Logan übernommen. Was dich daher heute in den Whiskys der Destillerie erwartet und wie sie ihren Stil und ihre Aromen erreichen, das erfährst du jetzt. Die Bruichladdich Distillery hat heute drei Marken im Portfolio. Bruichladdich selbst, Port Charlotte und Octomore. Davon entfällt 50% der Produktionsmenge auf Bruichladdich, 40% auf Port Charlotte und 10% auf Octomore. Und in dieser Abstufung steigt auch die Rauchigkeit. Also Bruichladdich nicht rauchig, Port Charlotte sehr rauchig und Octomore. Octomore ist wirklich sehr rauchig. Also so rauchig, dass diese Intensität nur wenige Mälzereien in Schottland hinbekommen. Gut, wobei man fairerweise noch erwähnen muss, dass die Destillerie noch andere Marken führt, aber nicht offiziell. Also nichts für das Kernportfolio. Zum Beispiel die Marke Lochindal entsteht bei Bruichladdich, ist aber den meisten Whisky-Fans unbekannt, da sie im regulären Handel nur selten auftaucht. Dabei ist bei all deren Whiskys das Herstellungsprinzip das gleiche. Sie unterscheiden sich in erster Linie in der Konzentration an Rauchmolekülen. Die Gerste zum Beispiel, also den Ausgangsstoff, beziehen sie zum Großteil als Import. Und zu rund 30% bestellt Bruichladdich ihre Getreide aber bei lokalen Landwirten auf Isla und einen gewissen Teil auch vom schottischen Festland. Und durch diese 30% möchte Bruichladdich einen gewissen Terroir-Charakter wahren. Also die Aromen, die durch den Anbau auf Isla entstehen, möchten sie auch in den Whisky bringen. Und bei der Fermentation geben sie in den Hefen dann 60 Stunden unter der Woche und ca. 105 Stunden am Wochenende. Das ist eine ordentliche Menge. Wenn du nämlich bedenkst, dass manch andere Brennerei bereits nach 48 Stunden den Stecker zieht. Und diese lange Fermentationszeit führt dazu, dass nicht nur eine Menge Hefezellen ihre Arbeit verrichten, sondern auch viele Lactobacillus-Bakterien. Denn nach rund 72 Stunden Gärung leisten die Lactobacillus-Bakterien die meiste Arbeit. Das führt dann zu einem vergleichsweise weicheren Destillat. Und damit schließlich in deine Nase Noten von Zitrone und Getreide steigen und sich auf deinem Mund ein ölig weiches Mundgefühl breit macht, da fehlt noch ein weiterer Schritt. Und zwar die Destillation. Also zur Destillation lässt ProGladi 2 Wash und 2 Spirit Stills laufen. Die Wash Stills, also die Brennblasen für die erste Destillation, sind relativ schlicht aufgebaut. Die für die zweite Destillation, die Spirit Stills, hingegen nicht. Also die haben eine ziemlich außergewöhnliche Form. Also sie sind jetzt nicht besonders groß, aber 2/3 ihrer Größe entfällt auf den Schwanenhals. Also das Rohr, das den Alkoholdampf nach oben leitet. Unter anderem hierdurch wird der Alkoholdampf gebremst, bekommt viel Kontakt zum Kupfer der Brennblase und erzeugt ebenfalls dadurch ein weiches, cremiges Destillat. Und das Destillat dann, also den Humake, den füllen sie dann in Fässer und das passiert ohne Verdünnung, was in der Whiskyindustrie Schottlands eigentlich schon eine Besonderheit ist. So wie jetzt der Feinbrei bei ProGladi also aus den Brennblasen fließt, so kommt er auch ins Fass mit rund 70 Volumenprozent. Und das ist deutlich höher als der Industriedurchschnitt von 62,5 bis 63,5 Volumenprozent. Und einmal im Fass, dann wandert das Destillat dann in eines der Warehouses. Und dort schlummern dann Fässer jeglicher Couleur. Ex-Bourbon-Fässer, Ex-Sherry-Fässer oder seltene Weinfässer wie eben der Resort unserer ersten Clubabfüllung. Welche Aromen der Whisky durch diese Herstellung bekommt, möchte ich dir nun an einem Glas ProGladi The Classic Lady zeigen, also quasi dem Flaggschiff der Destillerie. Also jetzt, wo ich den Classic Lady vor mir im Glas habe und leicht schwenke und vor weißen Hintergrund halte, würde ich sagen, die Farbe hat so eine gewisse Farbe von Stroh. Und wenn ich ihn jetzt unter meiner Nase hin und her schwenke, dann wirkt er ziemlich leicht. Also er hat eine dezente Getreidenote. Was aber deutlich auffällt, sind ja so eine gewisse Note von Früchten. Vor allem, was besonders hervorsticht, sind Apfel und Birne. Aber so im Hintergrund wie so ein Obstkorb gelber Früchte. Und obendrauf auf diesem Obstkorb gelber Früchte stecken da ganz viele Äpfel und Birnen. Es hat auch so einen leichten Anklang von Weißwein und wirkt so ein bisschen mineralisch. Also das kannst du dir vorstellen, wie das, wenn du am Strand stehst und dir so eine Meeresbrise entgegenweht. Das hat auch so eine leicht mineralische Note. Und genau diese Note ist hier auch in dem Glas ProGladi Classic Lady drin. Und insgesamt würde ich das Bouquet dieses Whiskys als sehr, sehr spritzig und fruchtig beschreiben. Okay, schauen wir jetzt mal, was jetzt für eine Figur im Mund macht. Wichtig ist dabei, den ersten Schluck nicht zu beurteilen. Ich meine, der Mund muss sich ja auch erstmal an den ganzen Alkohol gewöhnen. Also einfach den Whisky in den Mund nehmen, mit der Zunge ein bisschen hin und her bewegen und dann einfach runterschlucken. Beim zweiten merkt man dann schon, dass sich der Lady wirklich weich auf die Zunge legt. Also trotz seiner 50 Volumenprozent. Klar, ich muss sagen, man merkt den Alkohol, aber das ist eher eine gewisse Spritzigkeit und kein alkoholisches Brennen. Und allein an dem merkt man, dass die Jungs und Mädels bei ProGladi ihr Handwerk wirklich gut verstehen. Also ich meine, 50%, also 50 Volumenprozent so weich hinzubekommen, das ist schon wirklich klasse. Zwar hat er im Mund jetzt nicht ganz so viel Aromen wie in der Nase, aber du merkst trotzdem deutlich die Früchte, also allen voran Apfel und Birne. Also ich muss sagen, das ist ein Single Malt, der vor allem von 2 Herstellungsschritten profitiert. Von der Fermentation und der Destillation. Denn sowohl die Aromatik als auch die Milde sind in der Hinsicht wirklich typisch für ProGladi. Also ganz der Hausstil. Dementsprechend ist auch der Nachklang, ich würde ihn eher als kurz beschreiben, da das Fass nicht viele Aromen hinterlässt. Also das Holz rundet hier eher ab und knallt aromatisch jetzt nicht besonders rein. Das ist etwas, das sollte man wissen, bevor man sich den Classic Lady kauft. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Möchtest du nun noch mehr über Progladi oder die anderen Eiler-Destillerien erfahren, dann würde ich mich freuen, dich bei Inside Eiler begrüßen zu dürfen. Also du kannst dich in den Kurs noch bis Samstag, den 9. Oktober, einschreiben. Und einmal eingeschrieben, hast du, wie gesagt, lebenslangen Zugang zu den Inhalten und kannst dann den Kurs beginnen, wann immer du möchtest. Viele Grüße und bis zur nächsten Episode. Philipp.